Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Johannesevangelium im 20. Kapitel. Maria aber stand draußen vor dem Grab Jesu und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir gesagt. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe das Gefühl, die Überraschung des Osterfestes ist uns ein wenig abhanden gekommen. Das ist ja auch nicht schlecht, wenn man sich im Glauben darauf einrichtet, wenn man seinen Glauben darauf gründet und als Christ mit einer gewissen Lebens- und Glaubenserfahrung am Karfreitag in der Sterbestunde Jesu schon weiß: Das geht ja gut aus. Ein paar Stunden, dann feiern wir die Osternacht. Dann feiern wir, dass Christus nicht gestorben ist und aus und vorbei, sondern dass er auferstanden ist und lebt. Aber wir sind ein kleines bisschen abgeklärter damit als die Jünger am ersten Osterfest. Prägend für dieses Fest der Auferstehung des Herrn Jesus ist, dass keiner was zu feiern fand. Sonntagmorgen, die Geschäfte haben wieder auf, der Ruhetag ist rum. Am Karfreitag war Jesus nur provisorisch beerdigt worden, zwar keine Zeit mehr. Der Sabbat beginnt am Freitag, wenn es dunkel wird. Und nun machen sich die Angehörigen, machen sich die Freunde, die Jünger, Maria und andere auf zum Grab und erleben etwas, auf das sie nicht anders reagieren können als mit Überraschung, mit Unverständnis, mit Zweifel, mit mangelnder Erkenntnis Jesu, mit Trauer und Tränen. Es fängt noch ganz normal an, nach dem Bericht des Johannesevangeliums. Es fängt damit an, dass Maria von Magdala am Grab Jesu steht und weint. Das ist sehr angemessen, sozusagen unmittelbar während der Beerdigung noch. Das macht man auf dem Friedhof. Sich erinnern an den, der war, der uns begleitet hat und der nun nicht mehr ist. Und es ist gut, dass es Friedhöfe gibt und dass wir unsere Toten bis heute einigermaßen ordentlich bestatten und begraben. Es ist gut, dass die Trauer und die Erinnerung dadurch ihren Ort hat. Es ist gut, dass wir die Gelegenheit haben, da Einkehr zu halten, zu denken an die, die uns nahe waren und die uns nun voraus sind. Es ist gar kein Handy-Klingelton. Ja, wunderbar. Ist das ein Osterlamm eigentlich? Oder? Ah, gut. Sieht etwas seltsam aus, aber es ist ein Osterlamm und es trägt zu unserer Beruhigung und zum Frieden bei, wie jedes ordentliche Osterlamm. Friedhof als Ort des Gedenkens. Und man kann das bei uns sogar ganz konkret und handfest erleben und gestalten, wenn man sich eben mit der Grabpflege zu schaffen macht. Ich habe nach dem Tod meiner Mutter festgestellt, dass mein Vater plötzlich eine Liebe zu einer bestimmten Immobilie entwickelt hat, die er vorher nicht hat aufbringen können. Wir haben immer zur Miete gewohnt und das war ihm ganz egal, aber nun hält er regelmäßig Einkehr am Grab seiner verstorbenen Frau. Maria kommt ans Grab, am Tag nach dem Tod Jesu sozusagen, steht da und weint. Nun ist aber etwas nicht normal auf diesem Friedhof, nicht wie es sein sollte, nicht wie man es mit Fug und Recht erwarten könnte. Das Grab ist geöffnet. Sowas tut man nicht. Es war verschlossen mit einem Stein. Der Stein war versiegelt, damit da amtlicherseits kein Unfug gemacht werden kann, und es stand eine Wache davor. Zuverlässiger kann man einen Menschen nicht begraben. Aber es hat alles nichts geholfen. Das Grab ist offen und das Grab ist leer. Wie mag es der Maria damit gegangen sein? Es bleibt ihr nicht einmal mehr ein Ort der Erinnerung und Trauer. Da ist die Stelle, an die sie Jesus gelegt haben. Sie weiß noch genau, es hat sich eingeprägt, ihren Augen und ihrer Erinnerung. Aber die Stelle ist leer. Wenn ich auf den Friedhof käme, wo ich jemanden beerdigt habe und an der Stelle eine leere, ausgehobene Grube fände, unmittelbar nach der Beerdigung, dann würde mir ziemlich anders werden. Euch auch, nehme ich an. Man wird unsicher. Ist das alles richtig? Gehört das so? Muss das sein? Und dann schaut sie rein. Denn das Grab ist mutmaßlich geschändet. Die Grabesruhe ist gestört. Und dann stellt sie fest, das ist gar nicht leer. Da sind zwei Engel in weißen Gewändern. Der Johannes erklärt das gleich in seinem Evangelium. Zwei Figuren, die da absolut nicht hingehören, statt des Leichnams Jesu. Und Maria ist so erschöpft und so gefangen in ihrer Trauer, dass sie sich nicht groß wundert. Die Engel nicht fragt, was treibt ihr denn hier, was soll das, sondern nur bedauernd feststellt, der Leichnam Jesu ist weg. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Soll heißen, ich wüsste gerne, wo er ist. Und dann spricht sie jemand an und Maria denkt, es ist der Gärtner. Und was ist das für eine merkwürdige Ansprache? So redet man doch nicht mit einer Frau in Trauer auf dem Friedhof. Frau, was weinst du? Gibt's Grund für diese Tränen? Wein doch nicht. Das ist absolut nicht hilfreich. Maria ist traurig. Maria ist in Tränen aufgelöst. Maria ist gefangen in ihrer Trauer und in ihrem Schmerz und wird sozusagen noch milde verspottet auf diese Weise. Sie wendet sich dem Menschen zu, der sie da anspricht und sagt, wenn du ihn weggetragen hast, dann sag mir wenigstens, wo er jetzt ist. Dann könnte ich versuchen, ihn hierher zu holen und dann könnten wir die Ruhe dieses Grabes endlich wiederherstellen. Dann könnte der Herr Jesus da bleiben, wo er seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Was schreibt man da eigentlich auf den Grabstein bei Jesus? Normalerweise schreibt man ja, wenn man Wert darauf legt, irgendeine Lobpreisung dessen, der da begraben ist. bei mir später mal, hier liegt ein aufmerksamer, liebevoller, treuer, sorgfältiger, kann man noch fortsetzen, Ehemann, damit jeder, der an meinem Grab vorbeigeht, sagt, das ist aber doch Schofel, dass sie ihn in einem Massengrab beigesetzt haben. Was schreibt man da drauf? Als Christ mit Sicherheit etwas, was von der Auferstehungshoffnung kündigt. Aber das wussten die ja damals noch nicht, dass das so sein würde. Vielleicht das, was die Engel sagen und was Maria gerade schmerzlich erlebt hat. Der Herr Jesus ist nicht hier. Die Stätte, an die sie ihn gelegt haben, die kann man noch sehen. Aber er selbst ist nicht im Grab geblieben. Der Gärtner spricht Maria an und ruft sie mit Namen. Und da erkennt Maria die Stimme des guten Hirten daran, dass er sie namentlich anspricht und antwortet: Rabuni, mein Meister. Und nun sagt Jesus zu ihr: Rühr mich nicht an. Was heißt das? Wenn so ein kurzer Satz, der nur aus zwei Worten besteht im Griechischen, von fünf verschiedenen Auslegern auf fünf verschiedene Arten erklärt wird, dann weiß man, man ist an einer richtigen Stelle im Neuen Testament. Da machen sich die Leute Gedanken. Rühr mich nicht an. Warum nicht? In der Lutherbibel erklärt steht, die besonders sinnengebundene Maria muss von der früheren Form des Umgangs mit Jesus gelöst werden. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich mir sowas sonst nicht merken kann. Rühr mich nicht an. Sie könnte ihn jetzt anrühren. Sie hat ihn bereits angerührt. Selbstverständlich. Wie begrüßt man sich denn gegenseitig? Jesus sagt Maria und Maria sagt mein Meister. Und sie stehen so auf 1,50 Meter Entfernung stocksteif da, wie zwei preußische Gardekürassiere. Nein, sie hat ihn angerührt. Sie ist ihm um den Hals gefallen oder mindestens um seine Füße. Aber sie muss ihn loslassen. Sie darf ihn nicht festhalten, weil er einen Weg vor sich hat. Sie darf ihn nicht halten in diesem Zustand des Auferstandenen, des wieder ins Leben zurückgekehrten, der doch anders lebt, als er vorher mit seinen Jüngern unterwegs war. Jesus bleibt nun nicht als der auferstandene Herr unbegrenzt leiblich auf der Erde. Jesus setzt nicht einfach das Verhältnis zu seinen Jüngern, zu denen, die zu ihm gehören, fort, wie es vor Karfreitag und Ostern war, sondern Jesus geht den Weg weiter. Und Maria muss den Weg auch weitergehen, den, auf den der Herr Jesus sie sendet. Maria kriegt einen Auftrag. Die Jünger müssen erfahren, was Jesus vorhat, welchen Weg Jesus weiterhin geht. Und die Jünger waren schon beim Grab die Ersten, aber sie waren zu schnell. Männer sind immer zu schnell wieder weg. Deswegen hier die Maria, die diesen Auftrag kriegt. Sie bleibt jetzt nicht bei Jesus in dieser leiblichen, körperlichen Nähe, sondern sie geht zu den Elfen und sagt ihnen, was geschehen wird. Und Jesus geht zum Vater. Jesus geht seinen Weg weiter in die ewige Herrlichkeit Gottes. Er fährt dann auf in den Himmel. Nicht unmittelbar am Ostertag, wie uns die Berichte der Evangelien sagen. Aber er geht weiter den Weg, auf dem er den Seinen den Platz bereitet. Auf dem er die Wohnung vorbereitet in der ewigen Herrlichkeit. Das Zeugnis von der Auferstehung Jesu an die Brüder wird der Maria aufgetragen. Die Botschaft von der Auferstehung Gottes auszurichten in dieser Welt bleibt Aufgabe der Kirche, auszurichten, dass Jesus lebt und dass damit der Tod überwunden ist für alle, die an ihn glauben, dass damit der Weg gebahnt ist in die ewige Herrlichkeit, dass wir damit ausgesöhnt sind mit dem himmlischen Vater. Jesus sagt, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. In Jesus Christus ist das derselbe, eine Gott, unser himmlischer Vater durch den eingeborenen Sohn. Zu meinem Gott, sagt Jesus, und zu eurem Gott. Wir sind Kinder und Erben des ewigen Lebens durch den Sohn Jesus Christus. Das müssen die Jünger erfahren, das muss die Welt wissen. Und deshalb geht Maria los und berichtet, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Jesus Christus bahnt den Weg in den Himmel, nichts weniger. Ich habe ein Foto von einem schönen Plakat gesehen zu Ostern, da stand unter anderem drauf, den christlichen Glaubensgeschwistern frohe Ostern. Denen, die nicht glauben, good luck. Viel Glück damit, ohne den Heiland in der Welt zurechtzukommen. Das kann man so natürlich nicht stehen lassen. Dafür ist die Maria unterwegs. Dafür sind die Jünger unterwegs dann, gesandt durch den Herrn Christus in alle Welt. Dafür ist die Kirche unterwegs, bis heute und bis der Herr Christus sichtbar wiederkommt in Herrlichkeit. Dass es nicht bei einem spöttischen Good Luck bleiben muss, sondern dass wir allen Menschen in Jesus Christus ein fröhliches und gesegnetes Osterfest, ein Fest der Auferstehung bieten können. Es bleiben die Gräber auf dem Friedhof, aber sie bleiben nicht. Hier ist er nicht, der Herr Christus. Er lebt. Und mit ihm werden auch wir leben in Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.